Kinder sind wirklich toll, ne? Also ich liebe meine Kinder und ich würde die auch alle drei wiederkriegen. Aber so dieses, dass man auch drüber reden kann, dass es halt mehrere Seiten hat. Das ist ja natürlich heutzutage auch durch Social Media einfach immer mehr ein Thema, ne? Also es gibt einfach immer mehr Accounts und Menschen, die das auch benennen und die sagen, das gehört dazu, dass ich sagen darf als Mutter, also häufiger betrifft es die Mütter aus Gründen. Ich bin überfordert, es ist mir zu viel, ich bräuchte öfter eine Pause.
Echt? Ist es so?
Also, dass es häufiger die Mütter sind?
Nee, dass es mehr so formuliert wird. Ich folge wahrscheinlich anderen Adressen auf Social Media.
Genau, in meiner Bubble ist das, ja, in meiner Bubble ist das durchaus so, ja.
Ah, okay.
Und ich finde es gut und wichtig, weil erst dann, wenn ich es aussprechen darf und wenn ich sagen darf, ich bräuchte an der Stelle mehr Unterstützung oder ich habe halt hier Herausforderungen, mit denen ich nicht alleine klarkomme, erst dann macht es ja die Tür auf für, okay, wie kann man dafür Unterstützung sorgen oder welche Möglichkeiten gibt es denn für Mütter, dass sie eben nicht so an die Grenzen geraten?
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein. Hallo Lina.
Hallo Erwin.
Und hallo Anja.
Hallo Erwin. Hallo Lina.
Anja aus Dresden, Anja Wegener. Ein Gast, ein sehr willkommener Gast zu einem wirklich, wie ich finde, interessanten und für uns auch in gewisser Weise neuen Thema. Es geht nämlich um Eltern und Kinder. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Zunächst mal zu Anja. Soweit ich weiß, sie ist dreifache Mutter, sie ist Psychologin und sie arbeitet auch als Familiencoach. Richtig?
Ja, richtig.
Ich habe sie eingeladen oder wir haben dich eingeladen, weil im Laufe der letzten 2 Monate ploppte in einer SIG, eine Special Interest Group, die es bei Mensa gibt, ein Thema auf, nämlich dass jemand dort geschrieben hat, so sinngemäß, diese permanente Reizüberflutung, die ich bei meinen Kindern erlebe, die bringt mich ständig quasi an den Rand. Und wie ist das eigentlich bei euch? Es war in der SIG Hochsensibilität. Da ging es dann eben darum, auf einmal, Kinder können auch ganz schön anstrengend sein. Daraufhin meldeten sich erstaunlich viele Leute und erzählten von ihren Erlebnissen, wie schwierig es ist, wie anstrengend, dass sie ihre Auszeit brauchen, dass Kinder einfach mal zu viel werden und so weiter. Und es entwickelte sich eine ganz lebhafte Diskussion. Ich habe die dann so ein bisschen verfolgt und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das wäre doch auch mal ein Thema, über das wir hier im Zusammenhang mit Hochbegabung reden müssen, weil es geht ja um hochbegabte Eltern, hochsensible Eltern und im Zweifel auch um hochbegabte Kinder, wobei Hochbegabung da gar nicht so das Kriterium ist. Dann hast du, Anja, dich gemeldet und hast gesagt, ja, lass uns mal reden. Ja, und jetzt sitzen wir zusammen. Und ich fange ganz einfach mal mit der Frage an. Permanente Reizüberflutung. Meine Kinder treiben mich zum Wahnsinn. Also ich übertreibe jetzt.
Ja, ist auch gar nicht immer eine Übertreibung.
Was sagst du dazu? Du hast dich ja damals auch dazu gemeldet. Wie gesagt, du bist dreifache Mutter, kennst das Problem, bist selbst, glaube ich, auch hochsensibel und als Psychologin natürlich fachlich versiert und kannst uns, die wir ja wenig oder gar keine Ahnung haben, was Kinder und Kindererziehung angeht, ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also in erster Linie war es für mich ein persönliches Interesse, dass ich irgendwann Ende der 20er, also ich bin jetzt fast 48, Ende der 20er überhaupt auf dieses Thema Hochsensibilität so gestoßen bin und dann ganz viele Aha-Momente hatte, so wie, ach, schreiben die über mich, ach, ich bin nicht komisch, ne, so, ach, das kennen andere auch. Und das begegnet einem natürlich in der Elternschaft massiv. Wobei ich auch immer sagen würde, Kinder zu haben, ist auch ohne Hochsensibilität herausfordernd und anstrengend. Also auch Eltern, die nicht hochsensibel sind, kommen natürlich an den Punkt, dass sie sagen, das ist mir gerade zu viel, die treiben mich in den Wahnsinn oder so. Also das kann jedem so gehen. Für mich persönlich ist gerade so der Geräuschpegel ein krasses Ding. Ich beschreibe das tatsächlich auch immer als körperliche Schmerzen. Und meine Kinder haben ganz schnell von mir den Spruch gelernt, mein Gehirn explodiert gleich. Also ich habe denen das auch relativ zeitig erklärt. So, das ist mir zu viel, das hat nichts mit euch zu tun. Ihr dürft lebendig sein, ihr dürft Kinder sein. Aber manchmal ist es für mich einfach zu viel und ich halte es schwer aus. Und dann muss ich halt entweder um Rücksicht bitten oder die Situation verlassen. Genau, also das ist vor allem so meine persönliche Betroffenheit an der Stelle.
Wie alt sind denn deine Kinder?
Die sind jetzt 7, 10 und 12.
Okay.
Gutes Alter. Ich habe einen Sohn, der ist inzwischen über 30, aber ich kann mich lebhaft an diese Jahre erinnern. Also 10, 12 und wenn dann die Pubertät so langsam losgeht, wo es dann richtig spannend wird. Und kann bestätigen, dass, also man muss nicht hochsensibel sein, um an seine Grenzen getrieben zu werden. Und man muss auch nicht drei Kinder haben, einer reicht, einen wirklich.
Genau, das ist auch was ich auch tatsächlich niemandem absprechen will. Ne? Also wir merken das schon krass. Jetzt haben wir aktuell nur zwei Kinder da. Ganz gelegentlich haben wir auch mal nur ein Kind da. Und dann gucken wir uns immer an, mein Mann und ich, und denken, krass, was das für ein Unterschied ist. Tatsächlich, was so die Reizsituation angeht, aber natürlich auch dieses, wie viel muss ich mich an welchen Stellen kümmern. Und trotzdem würde ich auch immer sagen, ja, auch ein Kind kann fordernd sein. Kinder sind ja auch total individuell, ne? Es gibt ja wirklich welche, da läuft es relativ entspannt oder vermeintlich entspannt. Mhm. Aber auch eins berührt ein Jahr oder trifft einen an inneren Punkten, die vielleicht irgendwie herausfordernd sind. Mhm. Also von daher ist nicht so viel Streit und nicht so viel Gekreische. Aber ich würde auch nie sagen, ja, mit einem ist doch immer easy.
Nee.
Also das zu ranken oder zu werten irgendwie. Ich glaube, dass auch viel, viel mehr Aspekte Elternschaft herausfordernd machen als nur eine Hochsensibilität.
Sicher.
Mhm. Es ist halt ein Teil in dem Zusammenleben, aber es spielen ja viel mehr Dinge mit rein.
Kannst du den Begriff Hochsensibilität mal abgrenzen, beziehungsweise was macht jemanden wirklich hochsensibel und wie prägt sich das im Zusammenhang auch vielleicht mit Kindern aus?
Ich muss dazu sagen, ich kann es so aus fachlicher Sicht gar nicht so sehr untermauern, weil ich mich gar nicht so aus Psychologensicht damit beschäftigt habe, ne? Sondern nur so, was betrifft mich persönlich oder inwieweit ist es für mich relevant. Das Bild, was ich jetzt von Hochsensibilität habe, ist, dass in mindestens einem, meistens mehreren so sensorischen Kanälen schlechter filtern kann, intensiver wahrnimmt als der Durchschnitt. Wobei die Zahlen, was so Hochsensibilität angeht, soweit ich das weiß, gar nicht so gering sind. Also die Daten, wie viele Menschen man als hochsensibel einschätzt, sind ja gar nicht mal so gering. Also geht ja von 20-30% aus, soweit ich das gerade weiß. Und ja.
Das, was einem sofort einfällt, ist Lärmempfindlichkeit.
Ja, ich kann mich erinnern an eine Situation mal vor über 20 Jahren in einem alten Kollegium, wo eine Kollegin gesagt hat, ja, für mich ist das auch laut, wenn der Zug einfährt im Bahnhof oder wenn die Feuerwehr vorbeifährt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber letztlich bin ich die Einzige, die auf dem Bahnsteig steht und sich die Ohren zuhält oder irgendwo an der Kreuzung steht und sich die Ohren zuhält. Ja, laut ist das für alle oder lauter halt als so der Durchschnittsalltag. Aber so ein überwältigendes Gefühl dabei zu haben, so ein, das halte ich kaum aus oder das empfinde ich als Schmerz, das haben dann halt nicht alle. So individuell, wie halt der Mensch ist, ne? So ist es an der Stelle natürlich auch.
Ja, ja. Und es gibt natürlich Extremfälle. Ich finde es immer interessant, wie das geschildert wird. Also wo Leute geringste Geräusche, die sie nachts irgendwo beim Nachbarn hören, aus dem Schlaf reißen und ähnliche Geschichten. Und das sind dann schon extremere Ausprägungen, aber das gibt's eben auch. Ja. Wobei jetzt bei unserem Reden, Hochsensibilität ist jetzt ein Ding. Aber das, was mich eigentlich so getriggert hat in diesen Stellungnahmen, das war, dass sich da Eltern hinstellten und nicht jetzt 1:1, aber im Grunde gesagt haben, meine Kinder sind wahnsinnig anstrengend und ich habe Probleme, damit klarzukommen. Es ist ja so ein bisschen auch ein Tabu, weil Kinder sind ja immer das Tollste, das Beste, das Größte und man tut ja alles und macht alles und will sie fördern. Und
man kriegt ja so viel zurück.
Lina, hör gut zu, das hast du alles noch vor dir.
Kinder sind wirklich toll, ne? Also ich liebe meine Kinder und ich würde die auch alle drei wiederkriegen. Aber so dieses, dass man auch drüber reden kann, dass es halt mehrere Seiten hat. Das ist ja natürlich heutzutage auch durch Social Media einfach immer mehr ein Thema, ne? Also es gibt einfach immer mehr Accounts und Menschen, die das auch benennen und die sagen, das gehört dazu, dass ich sagen darf als Mutter, also häufiger betrifft es die Mütter aus Gründen. Ich bin überfordert, es ist mir zu viel, ich bräuchte öfter eine Pause.
Echt? Ist es so?
Also, dass es häufiger die Mütter sind?
Nee, dass es mehr so formuliert wird. Ich folge wahrscheinlich anderen Adressen auf Social Media.
Genau, in meiner Bubble ist es, ja, in meiner Bubble ist das durchaus so, ja.
Ah, okay.
Und ich finde es gut und wichtig, weil erst dann, wenn ich es aussprechen darf und wenn ich sagen darf, ich bräuchte an der Stelle mehr Unterstützung oder ich habe halt hier Herausforderungen, mit denen ich nicht alleine klarkomme, erst dann macht es ja die Tür auf für, okay, wie kann man da für Unterstützung sorgen oder welche Möglichkeiten gibt es denn für Mütter, dass sie eben nicht so an die Grenzen geraten?
Ja.
Mal unabhängig von Hochsensibilität oder nicht, ne? Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem,
ja.
Was auch wieder vielschichtig ist.
Und welche Strategien gibt es da, ohne dem Kind zu signalisieren, es wäre zu viel? Ich habe natürlich keine Ahnung.
Ja.
Aber ich stelle mir das schon als schwer vor, dass man jungen Kindern, die vielleicht noch nicht so alles mitkriegen, erklärt, dass es nicht sie sind, sondern
ja,
dass man selbst halt auch Bedürfnisse hat.
Genau. Ich sehe jetzt so zwei Hauptstränge. Das eine ist tatsächlich, das zu erklären und zu sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel oder zu laut. Ich sage mal so konkret wie möglich. So wie ich meinen Kindern halt sage, das tut mir in den Ohren weh.
Mhm.
Also tatsächlich zu sagen, das ist eine Sache, die passiert in mir, nimmt ja schon von den Schultern vom Kind. Und den zweiten wichtigen Aspekt finde ich, dass man sich tatsächlich so oft wie möglich vorzeitig sozusagen rausnehmen kann. Also bevor ich am Limit bin. Ja, also wenn ich merke, oh, jetzt wird es gerade viel zu schauen, habe ich gerade die Möglichkeit, an den anderen Elternteil abzugeben.
Mhm.
Oder in einer Situation, wo das Kind vielleicht sowieso entspannt spielt oder irgendwie beschäftigt ist, zu sagen, okay, ich sorge gerade mal für mich und schaue, dass ich mich wieder ein bisschen reguliert kriege. Wenn ich merke, mein Stresslevel ist eh schon relativ hoch, was es ja auch einfach oft noch verstärkt, zu sagen, ne, ich gehe mal kurz in den anderen Raum und atme mal ein paar ruhige Atemzüge. Oder was mir zum Beispiel oft hilft, ist, mir irgendwie was Kaltes in den Nacken zu legen, so ein Kühlpad aus dem Tiefkühler oder so. Ja, Mütter suchen dann auch gern mal den Weg aufs Klo. Weil sie da vielleicht mal ihre Ruhe haben. Auch nicht, wenn die Kinder kleiner sind, ne? Aber so ab 6, 7 kann man dann auch mal in Ruhe auf Toilette gehen. Genau, aber gerade so dieses Erklären, je älter die Kinder werden, desto mehr hilft es halt auch. Ne? Also einem Zweijährigen, klar, kann ich natürlich das sagen und dann muss aber auch einfach klar sein, ne? Das können die in dem Alter entwicklungsmäßig einfach ja trotzdem noch nicht gut trennen. Aber sie können zumindest anfangen zu lernen, Mama hat Bedürfnisse, achtet auf sich, sorgt für ihre, also für die Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Den fange ich ja nicht an, wenn das Kind 10 ist, sondern angepasst an das Alter des Kindes, da immer wieder neues Gleichgewicht zu finden zwischen jetzt sorge ich für mich, weil es für dich auch gerade passt, kleines Kind, oder jetzt sind halt deine Bedürfnisse gerade wichtiger. Und im besten Fall haben wir das als Erwachsene ja gelernt, uns selber auch mal kurzzeitig zurückzustellen, uns erstmal um das Kind, was halt einfach von uns abhängig ist, zu kümmern und dann an anderer Stelle gegebenenfalls für uns zu sorgen und da aufzutanken.
Ich fand das so lustig, du hast, also lustig ist übertrieben, aber du hast in einer Mail geschrieben, dass du deine Kinder fragst, wisst ihr, was gleich mit mir passiert? Und dass die dann quasi im Chor antworten, Mamas Gehirn explodiert gleich.
Weil die das halt so oft von mir gehört hatten. Und ich sehe ihn dann aber auch an, ne, die sind jetzt auch nicht mehr so ganz klein, ne? Ich sehe ihn auch an, da ist ein gewisses Verständnis im Sinne von, okay, das ist jetzt deins und es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie falsch sind und wir müssen uns da jetzt nicht über die Maßen zurücknehmen. Also natürlich sollen die auch Rücksicht lernen, unabhängig von Hochsensibilität sollen sie das ja. Ne? Also die sollen auch nicht im Hausflur rumbrüllen, wenn es halt noch 10 andere Parteien im Haus gibt.
Das ist ja klar.
Ja, aber das ist ja normales, wir wachsen gemeinsam.
Hm. Ja, ich fand den Dialog so schön, also dass die schon die Antwort kennen und es kriegt ja dann so auch ein bisschen was Spielerisches.
Ja, das sage ich auch immer mit einem Schmunzeln irgendwie.
Ja.
Also in Situationen, wo es wirklich für mich drüber ist, wo ich merke, okay, da habe ich irgendeinen Punkt verpasst und kann mich selber nicht mehr gut regulieren, das passiert halt einfach auch, dann würde ich das wahrscheinlich nicht mehr auf die Reihe kriegen, sondern dann, ja, klar, schreie ich auch mal. Aber dann ist es irgendwie nicht mehr so sachlich, sagen wir es mal so.
Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, meine Mutter zum Beispiel hat auch mal einen Plärrer losgelassen. Das gehört ja auch einfach dazu.
Ja, also nicht hören ist noch ein anderes Thema.
Ja.
Dass Eltern einfach an Punkte kommen, wo sie auch mal überfordert sind und wo man auch mal, ja, plärrt oder schreit. Also es lässt sich einfach auch nicht vermeiden, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wichtig finde ich halt an der Stelle, da achten wir halt für uns sehr drauf, ne, mein Mann und ich. Aber das ist auch das, was ich in meiner Arbeit versuche, ja, mit den Leuten zu erarbeiten, dass wir die Verantwortung bei uns behalten. Das ist für mich, schaue, okay, warum bin ich denn an der Stelle ausgerastet? Oder warum bin ich nicht mehr in der Lage gewesen, das jetzt irgendwie in Ruhe zu sagen oder die Situation in Ruhe zu klären? Also wenn ich schreie, das ist ja quasi so eine Notreaktion meines Nervensystems, wenn ich es nicht mehr anders hinkriege. Und dann ist es halt wichtig zu gucken, okay, was hat mich denn in diese Überforderung gebracht? Und das kann halt alles Mögliche sein. Das kann auch sein ich habe 2 Stunden lang, war ich jetzt völlig überreizt und ich habe für mich meine eigene Grenze nicht vorher wahrgenommen oder habe sie vielleicht wahrgenommen und bin trotzdem drüber gegangen. Und dann sind meine Kapazitäten halt irgendwie erschöpft.
Ja.
Zum Beispiel. Ne?
Ja, und es gibt ja auch einfach Leute, die eher cholerisch sind und schneller explodieren, was natürlich trotzdem nicht gut ist.
Genau. Es ist halt nie eine, ich finde, es ist nie eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung im Sinne von, ich bin halt so. muss das Kind halt mit klarkommen.
Ja.
Natürlich sind Menschen oder haben Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten. Und manche kriegen das halt hin, sind tendenziell vielleicht ein bisschen sanfter und ruhiger und andere eben nicht. Aber in dem Moment, wo ich aus einer Überforderung heraus ein Kind, was ja abhängig ist von mir und für das ich verantwortlich bin und wo es ja auch ein krasses Machtgefälle gibt, wo ich das anschreie, ist halt ein, ja, so bin ich halt, aus meiner Sicht nie okay.
Nee, ist ein No-Go. Absolut.
Passiert, aber sollte halt nicht abgehakt werden mit, ja, ist halt so.
Ja.
Ich habe mal eine kleine provokante Frage jetzt.
Okay.
Warum soll denn Schreien nicht mehr erlaubt sein? Und auch zum Beispiel so ein Machtgefälle, ja, natürlich ist das Kind von mir abhängig. Ich mache ja auch viel mehr als das Kind.
Ja, ja.
Und es liegt ja auch nicht immer daran, dass, also meine Mutter zum Beispiel, es lag nicht immer daran, dass sie nicht ihre Gefühle im Griff hatte, sondern ich habe einfach komplett über die Stränge geschlagen. Und es ist dann nicht auch Schreien so ein Zeichen von Grenzen aufzeigen? Klar, emotional und es sollte nicht zu oft vorkommen, aber ich sehe das irgendwie nicht so kritisch.
Kein Kind trägt einen schweren Schaden für sein Leben von sich, wenn es mal angeschrien wird. Ich kann Grenzen auch setzen ohne Schreien. Ich kann klar kommunizieren, ich kann klar sagen, hier ist Stopp, ohne dass ich schreie. Schreien ist schon eine Form von Gewalt, ist verbale Gewalt. Mhm. Ich nehme dann auch gerne so den Vergleich her, wenn mich mein Chef, also jetzt bin ich selbstständig, ne? Aber wenn mich ein Chef oder eine Chefin anschreien würde, würde ich persönlich ja auch nicht sagen, ja, war vielleicht mal dran, ist schon mal okay. Also es wäre für mich immer eine Form von, ja, eine Form von Gewalt.
Mhm.
Da ist eine Grenze überschritten. Und ich finde, dann muss man halt gucken, warum das passiert. Genau, ich kann auch, wenn ein Kind über die Stränge schlägt, wie du gerade gesagt hast, wobei da auch noch die Frage ist, was genau heißt es denn? Also da haben nämlich auch viele Eltern tatsächlich ganz schön krasse Erwartungen an ihre Kinder.
Mhm.
Mit welchem Recht steht es mir denn zu, dann festzulegen, bis hierhin ist es okay und ab hier nicht mehr und jetzt wäre Schreien eine legitime Reaktion. Also ganz häufig glauben wir das ja. Wir sind die Erwachsenen und natürlich haben wir viel mehr Lebenserfahrung und haben viele gesellschaftliche Normen verinnerlicht. Mhm. Und ich schreie halt nicht im Haus rum und ihr schreit bitte auch nicht im Haus rum, im besten Fall, aus Rücksicht auf die Nachbarn. Aber ganz häufig ist eben dieses, das ist auch das, was ich einfach im Alltag beobachte, ne? Im Supermarkt, im Schwimmbad, in der Kita-Garderobe oder so, wo ich denke, krass, was ihr eigentlich erwartet von den Kindern und welches normale, aus meiner Sicht normale kindliche Verhalten da irgendwie bestraft wird. Also klar kann ich als Eltern entscheiden, das Verhalten ist nicht okay. Hier hast du Jugendliche über die Stränge geschlagen, aus den und den Gründen. Also aus meiner Sicht, ne, das verletzt diese Werte oder aus unserer Sicht ist es halt aus den und den Gründen nicht okay. Aber Schreien ist nicht automatisch eine legitime Antwort.
Ich glaube es aus meiner Erfahrung auch, es ist ein No-Go. Aber es passiert natürlich nicht, weil jetzt so ganz sachlich, also hier ist eine Grenze überschritten und deswegen schreie ich jetzt mal los, nee.
Ja,
sondern
ja, genau. Völlig klar.
Das ist ja ein emotionales Ding, das passiert ja aus dem Bauch raus und man explodiert einfach und das passiert halt. Und auch nach meiner eben nicht fachlichen Erfahrung ist es halt so, das Entscheidende ist, dass man anschließend wieder die Kurve kriegt. Das betrifft übrigens nicht nur Kinder, das betrifft ja auch hier Partnerschaften und so weiter. Also wenn man merkt, da ist was schiefgelaufen, man muss halt in der Lage sein, das irgendwie wieder einzufangen, womit auch immer. Und ich kann auch noch sagen, was Kinder angeht, auch durch meine Erfahrung, dass Kinder halt unfassbar nervig sein kann. Ich meine, ich sag nur mal so eine klassische Situation, Supermarkt an der Kasse, Kind will irgendwas und die Situation rastet völlig aus und schmeißt sich auf den Boden und schreit einfach nur noch unkontrolliert rum, reagiert auf gar nichts mehr. Hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt und jeder denkt, was ist da und so und ich habe es selber auch erlebt, da hilft kein Reden, da hilft kein gar nichts, da hilft nur noch irgendwie rauszerren und irgendwie aus der Situation kommen.
Im besten Fall nicht zerren, sondern so sanft wie möglich aus der Situation.
Ja, aber du weißt, was ich meine, dass Kinder solche Situationen, die verlieren ja auch selbst die Kontrolle. Die machen das ja nicht bewusst, sondern die geraten da rein und finden nicht mehr raus.
Genau, das ist komplette Überforderung. Ja.
Ist kompletter Meltdown und dann steht man wirklich als Elternteil daneben und möglichst noch ein Dutzend Eltern, die einem vorwurfsvoll angucken und eine Kassiererin, die genervt mit den Augen rollt und du denkst, nur, ach du lieber Himmel, das hat mir heute gerade noch gefehlt.
Das ist ja eigentlich das Paradoxe, ne? Du sagst gerade, das kennt eigentlich jeder.
Und trotzdem, wenn man so eine Mutter dann sieht, steht man davor nicht, was eine komische Mutter.
Genau.
Ja.
Also ich tatsächlich jetzt nicht mehr, ne? Weil ich so ein bisschen weiß, wie Kinder in welchem Alter entwickelt sind. Aber jeder kennt es von den eigenen Kindern und trotzdem gibt es dann super viele bewertende Blicke, Kommentare. Also ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, da war meine Jüngste so 4 oder so. Dann haben sich halt irgendwelche erwachsenen Männer angemaßt, ihr irgendwas zu erzählen, von wegen der Weihnachtsmann kommt nicht. War so Dezember irgendwie. Ich denke, oh, geht einfach. Lasst uns einfach in Ruhe. Wir machen das hier schon zu zweit. Genau, was da halt schwierig ist an der Stelle, ist dieses, jetzt gucken alle und dass uns das meistens nicht egal ist.
Ja.
Ich sage mal, je aufgeräumter ich mit meinen inneren Themen bin, desto egaler wird mir das. Also das habe ich tatsächlich dort dann auch gehabt. Natürlich guckt man, da liegt ein Kind auf dem Boden im Einkaufszentrum und brüllt. Also natürlich guckt man dahin, ne? Da wird ja einfach auch die Aufmerksamkeit hingezogen. Ist ja laut genug. Auch das ist ja gut, ne? Den Blick mal kurz zu werfen.
Ja.
So wird hier gerade im Kinn geschlagen.
Ja. So, ne? Ja.
Und für mich ist es mittlerweile okay. Ich kann dann bei mir und bei dem Kind sein. Ich kann mitfühlen mit, du bist hier total überfordert, du bist klein, dein Großhirn schaltet gerade ab und so, weil das und das gerade nicht funktioniert, so wie du dir das gedacht hast. Und ich kann jetzt die Erwachsene sein, die reguliert bleibt und dir hier diesen sicheren Rahmen irgendwie schafft, ne, und die versucht, dich co-zu-regulieren, zu co-regulieren. Aber das gelingt ja vielen Eltern noch nicht. Also wenn wir so geprägt sind mit, fall nicht auf, benimm dich ordentlich, es wird nicht rumgeschrien. Wut durfte ja einfach für den Großteil der heutigen Erwachsenengeneration nicht sein. Und wenn ich das irgendwann mal als Kind so gelernt habe und so verinnerlicht habe, dann ist eigentlich völlig logisch, dass ich dann, wenn meinem Kind das passiert oder mir mit meinem Kind, dass ich da überhaupt keine Handhabe dafür habe, dass ich nicht weiß, wie gehe ich denn damit um, wie kommen wir denn aus dieser Situation jetzt raus.
Ja.
Und das ist auch alles unabhängig von Hochsensibilität. Kleine Kinder entwickeln sich so und so und da gehört das einfach dazu, dass die von ihren eigenen Gefühlen überfordert sind. Und wir Erwachsenen haben es häufig nicht gelernt, da einen gesunden Umgang damit zu haben.
Mhm. Es ist auch unabhängig von Hochbegabung, nehme ich an. Ne?
Ja, komplett. Ja, ja. Mhm. Also das passiert hochbegabten Eltern genauso wie nicht hochbegabten.
Ja.
Das, ja.
Und bei den Kindern auch, also unabhängig davon, ob die Kinder hochbegabt sind. Ja. Weil jetzt, um das auf Mensa zurückzubringen, also bisher im Zusammenhang mit Kindern, ist uns halt immer wieder zum Beispiel das Problem, mein Kind ist hochbegabt und wird an der Schule falsch behandelt oder so. Aber das hier ist ja eine ganz andere emotionale Geschichte, wo nicht nur das Kind im Mittelpunkt steht, sondern wo auch die überforderten Eltern einfach mal sagen können, also ich muss mal raus. Also ich gehe mal Fahrrad fahren.
Und das kann ich halt, genau, in manchen Situationen geht das halt, ne, wenn wir zu Hause sind und irgendwie geht's hier gerade hoch her und einer kommt gar nicht mehr klar, was ja auch nicht nur davon abhängig ist, wie ist denn der Tag mit den Kindern bis dahin gelaufen, sondern was war denn auf Arbeit los, wie komme ich denn überhaupt nach Hause? Für mich ist aktuell auch diese Hitze ein krasses Ding, das schafft mich so, dass ich merke, ich habe da auch echt viel weniger Kapazität, viel weniger Spielraum so in meinem Nervensystem für Geduld und die Kinder. Also das spielen ja einfach noch andere Dinge mit rein. Und dann, wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe, mich mit meinem Partner oder Partnerin abzusprechen und zu sagen, ich brauche hier gerade mal irgendwie eine halbe Stunde und ich gehe mal raus, wenn das nicht immer nur einseitig ist, genau, dann ist das ja ein erstmal gesunder Umgang, zu sagen, das ist die Lösung, die wir jetzt akut für uns finden. Im Supermarkt kann ich halt nicht mein Kind liegen lassen. Ne? Also da muss ich einfach gucken, dass ich in der Elternrolle bleibe und sage, mich spült es jetzt hier nicht mit weg. Ich bin jetzt die hier der sichere Hafen für mein Kind ist. Und ich manövriere uns hier durch diese Situation durch, bis wir irgendwann wieder raus sind. Genau. Und alle ein bisschen beruhigen konnten. Da kann ich halt nicht. Dieses Ich gehe ist ja quasi eine Flucht. Ich verlasse die Situation, weil ich überfordert bin.
Ja.
Und das kann ich halt im Supermarkt nicht machen, wo mein Kind ja noch viel überforderter ist und noch viel hilfloser als ich als Erwachsener.
Das wäre eine krasse Maßnahme, im Supermarkt zu sagen, ich lass dich mal hier.
Auch das hört man ja regelmäßig, wirklich. Wenn du nicht so funktionierst, also vielleicht nicht in dem Wut, na doch, eigentlich auch, wenn Kinder weinen. Diese typischen, dann gehe ich ohne dich, dann bleibst du halt hier.
Ja, stimmt.
Wir als Erwachsene wissen natürlich, dass das Elternteil das nicht machen würde. Ist es halt meine Verantwortung als Erwachsener, dass ich dann nicht um die Ecke gehe, weil dann liegt das Kind da überfordert, alleine und glaubt, die Eltern sind weg.
Ach so.
Ja.
Und die lassen mich hier alleine.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist schon krass.
Ja, das ist natürlich auch nicht Regel, aber es ist auch nicht völlig unüblich.
Hm. Okay.
Das ist für mich absolute No-Go. Also da sind für mich alle Grenzen überschritten. Das Kind in so einer Situation zu bringen, die sich für das Kind massiv bedrohlich anfühlt.
Und ja auch irgendwo ist. Also
genau. Wir als Erwachsene wissen, die Mutter geht jetzt nicht nach Hause. Und die Mutter weiß, natürlich lasse ich mein Kind nicht hier alleine. Aber schon allein damit zu drohen, ist halt eine krasse Maßnahme.
Das stimmt.
Aber da sind wir jetzt natürlich an dem extremeren Ende angekommen.
Ja, natürlich. Frage an Lina. Du so, 20 Jahre kinderlos.
Ja, was ist die Frage? Will ich noch welche?
Zum Beispiel. Ich habe mich nicht getraut, das so zu formulieren.
Ach, das ist jetzt wirklich die Frage.
Nein, das ist nein. Aber findest du das erschreckend, wenn also hier zwei Ältere so Geschichten hier austauschen?
Nein. Also erstens mal weiß ich ja, wie ich selber war und zweitens mal, ich habe auch gebabysittet, also ein bisschen kenne ich es auch. Ich habe also ein Geschwisterpaar lange gebabysittet von so 2 und 4 bis 4 und 6 oder so und die auch immer zusammen gehabt. Also ich habe auch oft überfordert, deshalb, ich kann es schon in gewisser Weise nachvollziehen. Und ich meine, natürlich beschäftigt mich das auch und gerade nochmal als Frau, ich glaube, Anja, da weißt du mehr Bescheid auch mit diesen. Ich habe auch gerade daran gedacht, als du gemeint hast, Mütter sind öfter davon getroffen, von diesem Double Burdening, dass halt Frauen und Männer beide zur Arbeit gehen und beide, keine Ahnung, 50-Stunden-Woche haben, aber die Frau dann halt die ist, die noch die Arzttermine machen muss, die Lehrergespräche machen muss, das Essen machen muss. Also ist nicht in allen Beziehungen so, aber ja schon noch öfter mal. Und klar stelle ich mir da auch die Frage so, oh mein Gott, wie mache ich das? Und ich finde auch, ja, Anja, hebt die Hand, bitte.
Ja, genau. Also wenn du das jetzt schon auf dem Schirm hast, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dann glaube ich, dass du da gar nicht erst reinrutschen würdest. Weil sich das auch schon in der Partnerschaft zeigt, ohne Kinder, wie gleich verteilt, kümmern wir uns zum Beispiel im Haushalt, um Einkauf, um Kochen oder so. Das ist schon häufig so, dass es mit Kindern nochmal ein bisschen mehr auseinanderdriftet. Aber das ist ja kein Status quo, den ich nicht verändern kann.
Ja.
Das ist natürlich gesellschaftlich sehr geprägt und sehr ungerecht verteilt, häufig. Aber ist auch immer mehr Thema, ne? So diese Mental Load, Emotional Load Themen kommen ja auch immer mehr in der Gesellschaft an. Und dann ist es, wenn es der Mann nicht von alleine wahrnimmt und sieht, halt auch Aufgabe der Frau. Was natürlich auch wieder doof ist, weil dann ist es wieder Aufgabe der Frau. Aber am Ende zu sagen, du guck mal, ich nehme hier ein Ungleichgewicht wahr. Eins, mit dem es mir nicht gut geht. Wie löst man das miteinander? Ne? Wie kann man das anders verteilen?
Ja.
Und da helfen manchmal tatsächlich Listen. Gibt es auch im Internet. Ne? Und dann kreuzt man an und muss sich halt immer mal zusammensetzen. Und dann muss man einfach gucken, wie bewusst und wie bereit ist der Partner, sich auf diese Gespräche und auf diese Themen einzulassen. Ich finde, das sagt auch viel über Beziehungsqualität aus. Wie wichtig ist es dem Partner, dass ich als Frau nicht mehr belastet bin als er und nicht überfordert bin, sondern dass wir da eine gute gemeinsame Partnerschaft und auch Elternschaft hinkriegen, die halt für beide gut funktioniert.
Und wie ist es aus eurer Sicht von Kinderseite heraus? Weil zum Beispiel Tim, also mein Bruder und ich, immer wenn was war, bis wir 14 waren, Mama, 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 Mama. Also auch umgekehrt. Oder denkst du, dass es auch einfach antrainiert dadurch, dass Mama das halt die ersten Jahre des Lebens macht, dass man als Kind dann denkt, Mama macht's immer?
Ich glaube, es ist ein Mix aus beiden. In der Regel ist es ja so, also war bei uns auch so, ne? Ich habe auch sehr lange gestillt zum Beispiel, dann ist man einfach eher die primäre Bezugsperson und häufiger ansprechbar. Das spielt aber auch schon rein, dass wenn der Mann dann da ist, wie viel steckt er in die Beziehung zu den Kindern? Wie gut kann er auch mit Situationen umgehen, wenn die Kinder, also gerade wenn die halt relativ klein sind, natürlich erstmal am Anfang nach Mama weinen zum Beispiel oder wenn die Väter dann anfangen, die Kinder ins Bett zu bringen, die Kinder halt erstmal signalisieren, ich will aber lieber Mama haben und so, bin ich als Vater dann selbstsicher und stabil genug, um da zu bleiben, um zu sagen, guck mal, ich bin dein Papa und wir kriegen das auch miteinander hin und Mama hat jetzt Pause. Es gibt einfach viele Geschichten, ne, dass die Väter dann sagen, ja, der will ja nur zu dir. Und dann ist es Aufgabe des Vaters, für eine gute Beziehung zu dem Kind zu sorgen. Was im Alltag auch häufig ist, und da, naja, das ist jetzt eine Theorie ohne wissenschaftliche Grundlage, eher aus meinem persönlichen Bauch heraus, dass auch dieses Hochsensible, zumindest empfinde ich das für mich sehr stark so, sich in diesen emotionalen Themen sehr widerspiegelt. Dass ich ganz anders mit den Kindern mitfühle, dass ich viel häufiger quasi unter die Oberfläche gucken kann und wahrnehmen kann, worum geht's denn hier eigentlich? Und dann halt auch ja anders reagieren kann auf die Kinder, als es jetzt mein Mann zum Beispiel tun würde. Dass ich auch eher anspringe, also wenn irgendwas ist. irgendwas, ne? Dass ich dann eher von mir aus auch da bin oder wenn die mal rufen, ne, dann reagiere ich halt relativ schnell, während das an meinem Mann auch manchmal so ein bisschen vorbeigeht oder ich das Gefühl habe, ne, das, das aktiviert ihn nicht so schnell wie mich.
Der Klassiker.
Und dann auch so paralleles Beispiel ist auch das, wenn ich die Kinder aus dem Kindergarten geholt habe, ich hatte immer irgendwie Snacks dabei. Und dann haben die mich natürlich kaum, dass wir zum Tor raus sind, auch gefragt, ne, hast du was zu essen? Und mein Mann hat halt nie welche mitgenommen und den, der hat gesagt, die fragen mich auch nicht. Ja klar, weil sie wissen, du hast nichts dabei. Ne? Und wenn sie das im Alltag auch so erleben, dass man als Mutter eher reagiert, ja klar, logisch gehen sie den kürzeren Weg. Und dann, genau, dann muss entweder der Vater sich halt auch wahrnehmen und sagen, hier, ne, ich kümmere mich. Oder die Mutter auch manchmal, dazu muss man es aber bewusst haben, ne? Oft passiert es ja in so vielen kleinen Situationen im Alltag, die so nebenher laufen, so automatisiert auch. Also wenn die Kinder, ich bin mit zwei Taschen beladen und die Kinder stehen vor mir und wollen mir noch irgendwas in die Hand drücken, laufen dafür an meinem Mann vorbei. Und ich sage auch schon manchmal, ihr habt einen Vater, benutzt ihr, so ein bisschen im Spaß. Ja, da muss man ein Bewusstsein dafür haben und achtsam bleiben, ne? Um da entsprechend intervenieren zu können.
Ich kann das bestätigen. Auch wenn ich mir anmaße, zu den Vätern zu gehören, die sich da gekümmert haben, mit ins Bett bringen und so. Aber wenn es ernst wurde, war erste Anlaufstation immer Mama. Das ist auch so geblieben und ist auch okay. Ist auch okay. Und ansonsten, ich meine, an Lina gerichtet, kann ich nur sagen, Augen auf.
Bei der Partnerwahl, ja.
Ja.
Ja. Naja, und trotzdem wird es manchmal erst sichtbar, wenn die Situation sich dann so entwickelt, ne?
Ja, ist ja klar.
Die Kinder dann da sind. Auch für uns als Frauen ist das einfach nicht wirklich absehbar. Was bringt denn das mit sich?
Ja.
Also, ne, Eltern zu werden, Mutter zu werden.
Das Leben ist bunt und unberechenbar.
Ich möchte übrigens nochmal ergänzen, dass auch mein Mann ein sehr engagierter Vater ist. Und trotzdem gibt es da so ein bisschen dieses Ungleichgewicht. Ne? Also,
na klar, ja. Na klar. Ich habe schon wieder einen kleinen Blick auf die Uhr. Und eigentlich wollte ich noch über alleinerziehende Frauen reden, aber da sparen wir uns mal, weil wir sind uns ja einig darüber, dass es da nochmal geballter auftritt, weil die können halt schlechter ausweichen, ist klar. Aber was ich von dir noch gerne wissen wollte, weil wir uns bisher nicht kannten, du bist ja auch bei Mensa, einfach so zwei, drei Sätze. Wie bist du dazu gekommen? Was sind deine Erfahrungen bisher? Wie ist es so als Mensanerin?
Ich bin bei Mensa seit 2008. Also so das Thema Hochbegabung, jetzt nicht unbedingt mit der Begrifflichkeit, aber so zu merken, ja, du denkst schon oft schneller als andere und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen richtiger als andere, das war mir dann nicht ganz neu in dem Moment.
Ja.
Und Auslöser damals, danach zu suchen und den Test zu machen, war das Ende meiner früheren Beziehung. Ich war relativ neu in, also Pirna, das ist hier so eine Stadt kurz hinter Dresden. Und das war so ein bisschen, wie lerne ich denn hier Leute kennen? So, ne, wo kann ich denn hingehen?
Ah, okay.
Und dann habe ich gedacht, weil ich das natürlich auch aus meinem Alltag kenne, ne, dass mit anderen Menschen, die halt intelligent sind, sich ganz andere Gespräche führen lassen. Nicht unbedingt jetzt besser oder schlechter, aber halt auf eine Art und Weise, die mir sehr gut getan hat häufig. Und dann, genau, habe ich mich angemeldet zu dem Test und bin dann dahin gegangen und bin zum Stammtisch gegangen. Und da bin ich ganz regelmäßig zu Stammtischen gegangen. Habe dann auch meinen zukünftigen Mitbewohner bei Mensa kennengelernt, mit dem ich dann also nach Dresden in die WG gezogen bin eine Zeit lang. Der hat mich dann auch in das Studium der Psychologie quasi reingequatscht. Also bin Ergotherapeutin vom ersten Beruf. Und das war dann so ein bisschen so dieses Potenzial und studier doch noch und so. Weil ich sowieso gerade an dem Punkt war, wo ich dachte, ich brauche mal wieder eine Veränderung und mal wieder was Neues. War zu der Zeit relativ aktiv, habe auch hier Wanderungen in der Sächsischen Schweiz immer organisiert, habe an vielen Dingen teilgenommen, Spieleabende und so. Und habe halt genau diese Erfahrung gemacht. Du machst Witze und der andere versteht sie. Ein bisschen tiefgründigere oder so hintenrum. Das war eine schöne Ergänzung einfach, so zu sonstigen Freundschaften. Und genau, ja, und dann habe ich meinen Mann halt kennengelernt und jetzt so mit Familie ist es schon deutlich, deutlich reduzierter, meine Aktivität im Verein. Also ich gehe gefühlt noch einmal im Jahr zum Stammtisch, wenn überhaupt, durch, arbeitet alles und die Kinder haben Termine und Sport und dieses und jenes recht reduziert. Und klar versuchen wir einerseits darauf zu achten, dass wir auch unsere eigenen Hobbys noch haben und nicht nur Eltern sind. Und trotzdem überlege ich mir das dann schon zweimal. Nehme ich diesen Termin jetzt noch wahr? Gehe ich da noch hin oder nicht?
Ja.
Ja, also aktuell bin ich da relativ inaktiv.
Muss man sich nicht für entschuldigen. Das ist völlig okay.
Das war auch keine Entschuldigung.
Klang so ein bisschen nach Rechtfertigung.
Nee, sollte es nicht sein.
Schon klar. Ja. Hast du noch Fragen, Lina?
Nee, danke.
Nee, aber ich gehe nicht ängstlich aus dem Gespräch, zumindest, was schon mal gut ist.
Ja, das wollte ich auch vorhin noch sagen. Wenn man eine Pro-Kontra-Liste rein faktisch erstellen würde, die Kontraliste lieber keine Kinder wäre immer länger.
Naja, alleine monetär.
Ja, zum Beispiel. Und je mehr Kinder, also wir merken es ja, ich finde, das ist so ein Bauchgefühl, so eine Bauchentscheidung. Bin ich jemand, der Kinder möchte? Möchte ich ein Kind? Für uns war relativ zeitig klar 3. Also das war ein Gefühl einfach, ne? Also das war kein, wir wägen jetzt ab, wollen wir noch ein drittes oder nicht, sondern das waren jetzt die Entscheidung zu treffen, wir lassen es bei 2, fühlt sich einfach falsch an. Ja, und man muss einfach ein bisschen Bewusstsein haben dafür, dass es herausfordernd wird, dafür, dass man das Leben schon ein Stück weit verändert. Also es ist einfach so. Und dass wir dem aber auch nicht ausgeliefert sind, ne? Also wenn ich merke an manchen Punkten, hier geht's mir oder uns als Familie nicht gut, dass ich immer Möglichkeiten habe, heute mit Internet und allem halt erst recht mir Unterstützung zu suchen und mit Überforderungen oder so halt nicht die nächsten 15 Jahre leben muss.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Es ist auch schön, Kinder, also die fetzen, also unsere zumindest fetzen sehr. Wir würden das bei aller Belastung und bei allem, ja, es ist oft anstrengend, würden wir das immer wieder so entscheiden.
Kinder sind total gut. Total gut. Und ich glaube, es gibt nicht viele, die im Nachhinein sagen würden, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Also, das ist völlig eindeutig. Anja, vielen Dank.
Ich danke euch.
Für deine Worte, das war toll.
Sehr gerne.
Und für uns ein völlig neuer Themenbereich.
Und ich denke, der wird auf viel, viel, viel Resonanz stoßen. Und danke auch, dass du dich so geöffnet hast, weil es ist wirklich wichtig, wie du am Anfang gesagt hast, dass es Leute gibt, die einfach sagen, hey, es ist einfach so und es ist gar nicht so abnormal und es ist vollkommen okay.
Ja.
Danke, dass du da deine Stimme für genutzt hast, das ein bisschen zu enttabuisieren.
Sehr gern.
Moderierst du ab, Lena?
Ja. Wir sind natürlich immer für Feedback, neue Themenvorschläge, sonstige Kommentare offen. Willst du noch mal kurz den Namen der SIG sagen, falls sich da irgendjemand melden möchte?
Die SIG heißt Hochsensibilität. Ja. Und jeder, der bei Mensa ist, kennt die verschiedenen SIGs und wie man sich da anmelden kann. Und ich kann sie, selbst wenn man nicht selber dazugehört, wie ich, oder zumindest sich da nicht als zugehörig empfindet, kann das sehr empfehlen, weil da laufen total spannende Diskussionen ab und führen dann manchmal zu solchen Podcast-Aufnahmen.
Ja. Und gerade da können wir ja den Chat durchlesen und nochmal irgendwie ein paar Tipps sich abholen. Und ansonsten findet man uns natürlich auf Spotify, Podigee, sonst wo es Podcasts gibt, auf Instagram 130 und mehr und sonst auf 130undmehr@web.de. Und das war's. Ich danke euch und verabschiede mich.
Vielen Dank. Danke dir. Tschüss, Lena. Tschüss, Anja. Alles Gute. Ciao.
Ciao, danke.
Mehr. Reden über Hochbegabung.
Hier noch einige Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Lina und ich sind beide Mitglieder bei Mensa, der größten Vereinigung von Hochbegabten weltweit. Insgesamt gibt es auf der Welt rund 250.000 Mitglieder, in Deutschland sind es knapp 20.000. Das Besondere an Mensa ist, man kann dort nur Mitglied werden, wenn man einen nachgewiesenen IQ von 130 oder höher hat, daher der Name unseres Podcasts. Das Besondere an uns beiden ist, Lina ist 20 Jahre, ich bin 68 Jahre alt. Wir sehen also das Thema Hochbegabung unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten und unter sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir sprechen über Familie, über Freunde, über Eltern, über Schule, über Späterkannte, eben über den ganzen Kosmos, was Mensa gerade ausmacht. Und wir holen uns von Zeit zu Zeit Gäste dazu, die aus ihren Erfahrungen berichten oder uns mit ihrer Expertise bereichern. Das Ganze passiert ehrenamtlich. Wir machen das aus Spaß und aus Interesse am Medium und freuen uns über Reaktionen, über Kommentare in jeder Hinsicht, über Kritik. Wir sind erreichbar per Mail über 130undmehr@web.de und man findet uns auf Instagram unter 130undmehr. Außerdem, da wir das Ganze ehrenamtlich machen, und es natürlich sehr viel mehr Zeit kostet als erwartet und wir auch alles, was es zu finanzieren gibt, selbst von unserem eigenen Geld bezahlen, haben wir eine kleine Seite eingerichtet auf der Webseite buymeacoffee.com. Dort kann man uns virtuell einen Kaffee oder auch zwei spendieren. Man findet uns dort auf buymeacoffee.com/130und mehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Zuwendung, werden jeden, der uns einen Kaffee spendiert, loben und preisen und hoffen einfach, dass es euch gefällt und ja, dass ihr dabei bleibt und uns Anregungen gibt, Kritik gibt und uns hoffentlich weiterhin unterstützt. Vielen Dank.